Herzlich willkommen zum Chaos-Seminar. Heute ist der 8.4.2013. Es ist der zweite Montag im Monat. Und wir haben heute das Thema Lightning Talks, was sich keiner freiwillig melden wollte, einen Vortrag zu halten. Also habe ich mal mein Notizbuch das letzte Halbjahr zurückgeschlagen, überlegt, ob ich irgendwas über Handynetze erzähle oder über Scalable Vector Graphics und Perl-Programme und CAD und bin am Ende dabei stehen geblieben, einfach mal mein ganzes Wissen über Bahnfahren zu recyceln. Bin schon seit 4 Jahren mit der Bahn unterwegs, habe jetzt den Bahnkomfortstatus geknackt, meine Firma hat ihn geknackt, wie auch immer man das sehen möchte, und versuche nur immer dieses ganze System reverse zu engineeren, wie das eigentlich funktioniert mit Preisen und Umsteigemöglichkeiten. Und heute möchte ich mit euch 2 Fragen bearbeiten. Einerseits, warum kostet die Strecke mehr? Und B, ich habe einen Freund, ich will einen Schlenker machen. Kann ich das mit dem Ticket machen oder kann ich das nicht machen? Hier sieht man grob die Strecken in Deutschland. Die roten sind Fernverkehrsstrecken. Die blauen sollten zumindest von ICs bedient werden. Das sind die ICs, die ins Ausland fahren, die nennen sie dann ECs. Fangen wir mal an mit den Produktkategorien der Bahn, die sind maßgeblich für den Preis. Prinzipiell gibt es einen ICE, das ist der Standard-Fernverkehrszug, Intercity Express, den IC, den Intercity und alles, was darunter kommt, sagen wir einfach mal Regionalbahn. Das sind die REs, die RBs, ganze Menge. Prinzipiell unterscheidet man die Züge farblich relativ einfach. Das sind die Züge, die ungefähr so aussehen. Ziemlich weiß und einen roten Streifen haben, das sind die roten, die ganzen roten Dinger. Man kann sie meist an vielen anderen Merkmalen unterscheiden. Prinzipiell sind die teurer und ziehen deswegen anderes Klientel an. Das heißt, die riechen prinzipiell anders. Da hört man die laute Musik und die Hooligans. Bahnfahren, ich mag ICE-Fahren zweiter Klasse, bringt mir wahrscheinlich die meisten sozialen Kontakte ein. Währenddessen Bahnfahren, Regionalbahn ist immer wieder ein gefühlter Stresslevel. Prinzipiell gilt, das sind die billigsten Tickets. Wenn man unbedingt Geld sparen muss, kann man die Suche beschränken auf etwas, das sich nennt nur Nahverkehr. Und dann kommt man über entsprechend viele Umsteigemöglichkeiten zum Ziel. Die gehen auch ein ins schöne Wochenende-Ticket und das Quer-durchs-Land-Ticket. Die beiden, wenn man ein Ticket für den hat, kann man problemlos ein Upgrade bezahlen auf den ICE. Übrigens, weil ich es nicht glauben, Tickets kann man heute noch im Zug kaufen, und zwar in diesen beiden. Geht auf den Schaffner zu und man sagt, man will ein Ticket haben, zeigt eventuell eine Bahncard vor oder auch nicht und kriegt sein Ticket. Prinzipielle Zahlungsmöglichkeiten sind in Bar oder mit Kreditkarte. Nichts anderes funktioniert. Kreditkarte, Mastercard, Visa, American Express, mehr habe ich noch nicht ausprobiert. Der Schaffner kann, wenn er böse ist, euch einen Aufschlag von 5 Euro Schaffnerpauschale aufdrücken. Aber vergesst nicht, das sind auch alles nur Menschen, die sind nicht gezwungen, diese Pauschale aufzubringen. Wenn ihr in die reinschaut oder einfach nur eine gute Ausrede habt, wird der Schaffner diese Pauschale wahrscheinlich erlassen. Ich habe mittlerweile Ticketpreise gesprengt, wo ich mir dachte, okay, scheiß auf die 5 Euro Schaffneraufschlag. Da gibt es ziemlich viel Ärger, wenn man kein Ticket hat. Doppelten Fahrpreis, mindestens 40 Euro. Und ich habe letztes Mal eine Strecke im Wert von 20 Euro geschafft, wo ich dachte, müssen wir statistisch durchmessen, ob es sich lohnt, dann mehr schwarz zu fahren. Neben den Zügen, die wir noch erwähnt haben, gibt es noch ein paar andere Sachen. Es gibt noch den City Nightline. Das Konzept vom City Nightline ist, der City Nightline ist ein Zug mit ziemlich langsamer Geschwindigkeit, fährt irgendwo los, zum Beispiel München 22 Uhr, um 23 Uhr fährt nach Paris, ist morgens um 8 da. Das Konzept mit diesen Zügen ist, sie sollen nicht schnell sein, sie sollen bequem einfach einen Urlaubsort bringen. City Nightline haben extra Tarife, kosten extra Aufschlag. Das gibt es noch, ein ICE Sprinter. Sprinter verbindet Hamburg, Berlin ohne Zwischenstopp. Noch nie gefahren, keine Ahnung, wie das System funktioniert. Und dann gibt es noch Züge von fremden Anbietern, zum Beispiel ein TGV. Ich habe es einmal gehabt, ich wollte von München nach Paris fahren, habe am Abend nachgeschlagen, ich kann das Ticket direkt morgens am Automaten ziehen, kostet mir ungefähr 80 Euro. Mein Freund aus Frankreich meinte, du, billiger kann ich es auch nicht wirklich besorgen, also kaufst du einfach. Morgens am Automaten und der Automat bietet mir einen Preis von 170 Euro an. Erste Frage, was ist da passiert? Zum Schalter gelaufen, mir erklären lassen und festgestellt, wenn man ein Ticket für ein TGV kauft, kriegt man die Sitzplatzreservierung inklusive. Umgekehrt heißt das, die überbuchen den Zug auch nicht. Wenn es keine Sitzplätze mehr gibt, gibt es auch keine Tickets mehr. Was der Automat mir angeboten hat, war ein Ticket erster Klasse. Das hätte ich noch haben können. Bei der Deutschen Bahn kauft man die Sitzplatzreservierung üblicherweise für 4 Euro pro Zug und Strecke, maximal 2 Züge pro Richtung hinzu. Prinzipiell finde ich Sitzplatzreservierung ziemlich witzlos. Es sei denn, man ist in der Nähe von Frankfurt. Irgendwie diese ganzen Banker bestehen darauf, einen Sitzplatz zu haben, und dann wird es ziemlich spießig. Ich habe letztes Mal getestet, München-Hamburg ist eine Strecke, von der ich nicht erwartet hätte, dass sie frequentiert wäre. Aber auch da gibt es spießige Leute, die ständig von einem Sitzplatz verscheuchen. Aber prinzipiell gilt, wenn man nicht über Frankfurt fährt oder nicht Freitag 15 Uhr von West nach Ost im Heimreiseverkehr kommt, braucht man keine Sitzplatzreservierung. Erfahrungswert alleine, irgendwo fragen. Leute haben immer ihren Sitz, Nachbarsitzplatz mit irgendeiner Tasche besetzt und fragt sie, ob sie die wegnehmen dürfen und kriegt dann einen Sitzplatz. Übrigens, in den Bahnbeförderungsbedingungen steht, Gepäck geht nicht vor Personen. Ich habe diese Beförderungsbedingungen mal mit der Frage durchgelesen, mit der Frage, wann darf ich im ICE ein Fahrrad mitnehmen? Im ICE ist Fahrradmitnahme prinzipiell untersagt. Ich habe kein Fahrrad, ich habe ein großes Gepäckstück. Wie groß darf es denn wirklich sein? Mal ausgerechnet, wenn ich die Laufräder rausnehme und das ganze Ding in eine Püte verpacke, habe ich ungefähr das Gepäckmaß, das ich haben darf, um ein Fahrrad als Handgepäck zu deklarieren. Für alle anderen Züge gilt Fahrradtageskarte ungefähr 6 Euro. Könnt ihr problemlos mitnehmen.
Klappfahrräder.
Wie?
Klappfahrräder.
Ich weiß nicht, wie die definiert werden. Im Zweifelsfall die Beförderungsbedingungen nachschlagen.
Ja, also wenn Sie glauben, das ist ein Handgepäck, aber Tasche ist hilfreich.
Strecke haken. Ja, wir wollten auf die Bahnpreiskontingente. Also diese Zugtypen müssen wir unterscheiden. Einerseits, welches Klientel fährt er bevorzugt mit, andererseits, was kosten die? Da kann man das Ticket kaufen, da nicht, da gehen irgendwelche Aufschlagmöglichkeiten. Von hier nach hier ist die Aufschlagmöglichkeit ziemlich heftig. Das Kinderabteil, die Sitzplätze, der Schaffenaufschlag. Irgendwann gewöhnt ihr euch mal dran, wo ihr in diesem Zug sitzen wollt. Der hat als ICE Serie 1 meist 14 Zugteile. In der Mitte gibt es ein Bordbistro, nebenan sind irgendwelche Kinderabteile. Und Einzelsitzplätze, das sind doch die ganzen Komfortsitzplätze. Also wenn ihr keine Sitzplatzreservierung habt, ihr wollt einen Sitzplatz haben, besucht in der Nähe vom Bordbistro. Da sind irgendwelche Sitzplätze markiert mit dem Stichwort Bahn.Komfort. Die sind nicht reservierbar, die sind von so spießigen Bürgern wie mir erlaubt zu benutzen. Ich lasse andere Leute wegscheuchen. Ich würde gerne mal dir aufs Ticket schauen. Nimm mal das Erste. Das ist gut. Jetzt haben wir eine Bierzeile. Kann man das problemlos lesen? Lass uns mal analysieren, was auf dem Ticket draufsteht. Das ist irgendein Barcode, um das ganze Zeug maschinenlesbar zu machen. Und zwar prinzipiell habe ich hier eine Strecke, kriege ich eine Farbe. Grün, farbenblind, dankeschön. Wir wollen offiziell von Bonn, was ungefähr hier liegt, TG 2600, ignorieren wir jetzt einfach mal, nach München plus City. Damit sind Start- und Endbahnhof festgelegt. Wir haben außerdem die Zugklasse festgelegt. Zugklasse ist ICE. Das heißt, ich darf jeden Zug fahren, der billiger ist. Ich kann einfach einen Zug später nehmen, ich kann unterwegs aussteigen, ich kann woanders wieder einsteigen. Und jetzt wollen wir noch wissen, welche Strecken darf ich denn verbinden? Ich darf fahren via Siegburg-Bonn. GIWUNLLKSPLOGP. Sehr gut. Gießen? Moment, kann mir jemand helfen, Gießen einzuzeichnen? Gießen? Gießen, Würzburg, Würzburg extra eingezeichnet. Nürnberg, Limburg, Karlsruhe, Stuttgart und das ganze Zeug entlang der Strecke. Stuttgart, Plochingen, Göppingen. Ich habe mal recherchiert, es gibt ziemlich genau 3 Züge, die diese Verbindung fahren. Es gibt einen über Stuttgart, Ulm, Augsburg, München. Es gibt einen Frankfurt, Fulda, Nürnberg, München. Es gibt einen Frankfurt, Flughafen, Fernbahnhof, Würzburg, Nürnberg, München. Das sind die 3 theoretischen Möglichkeiten, die ich jetzt fahren dürfte. Warum ist eigentlich Frankfurt hiermit eingezeichnet? Tatsächlich überflüssig. Prinzipiell habe ich festgestellt, die Bahn hat so eine Art Tarifwabensystem. Ihr werdet die Kombination, ich habe noch mehr Tickets dabei, KASPLOGP immer zusammenfinden. Das ist prinzipiell ein Tarifgebiet. Und wenn man einen Bahnhof davon befahren darf, davon beliebig viele Bahnhöfe befahren. Das heißt, neben den 3 theoretischen Strecken, die ich ohne Umsteigen oder doch noch durchfahren könnte, wäre es mir auch erlaubt, mit exaktem Ticket zum exakten gleichen Preis über Frankfurt, Mannheim, Stuttgart, Abstecher zum Freund nach Karlsruhe, in Karlsruhe ins Dorf, die gleiche Strecke wieder zurück nach Ulm weiter, was ja nicht steht. Ulm hat jetzt eine eigene Tarifwabe, auch durch Experimente herausgefunden, weil das Ticket von Siegburg-Bonn nach München über Ulm und Heidenheim ist das gleiche wie Siegburg-Bonn nach München. Das heißt, ich könnte auch hier nochmal einen Haken schlagen und dann langfahren. Das ist mir alles mit einem Ticket erlaubt. Ich habe 2 Tage Zeit für diese Strecke. Das Interessanteste, was ich mal gemacht habe, ist, ich habe mit einem Freund abgesprochen in Bielefeld. Alle glauben, dass Bielefeld nicht existiert, betrachten wir es einfach als Joker an dieser Karte. Ich habe abgesprochen, dass ich einen Freund in Bielefeld besuche. Also was ich in die Bahnsuchmaschine eingegeben habe, war gewesen, ich möchte von Siegburg, jemand, der Siegburg nicht kennt, Siegburg ist kurz vor Köln und Siegburg ist die ICE-Anbindung für Bonn. Bonn hat einen ziemlich riesigen Bahnhof. Ich möchte von Siegburg nach München und das Ganze über Bielefeld. Als Ergebnis rausgefallen ist das teuerste Ticket, das ich je gesehen habe, für 75 Euro Bahncard 50 und hatte eine Via-Zeile, die 4 Zeilen lang war. Die habe ich mal versucht, reverse zu engineeren, welche Namen das sind, indem ich bei meinem Freund in Bielefeld nachgefragt, du, was steht da eigentlich drauf? Also die Route hatte vorgeschlagen, über Bielefeld, es gibt die Routenplanung, das da unten sind Vorschläge. Die muss ich nicht nehmen. Vorschlag wäre gewesen, Siegburg-Bonn-Ramersdorf mit der Straßenbahn zum ICE-Bahnhof ICE durchfahren. Ich kann jeden beliebigen späteren Zug nehmen, ich kann jede beliebig niedrige Zugklasse nehmen. Ich muss mich nur an die Strecke halten. Und ich wollte das Ticket Siegburg nach München über Bielefeld erklären, was da rausgekommen ist. Da waren einige Käfer hier genannt, die ich mit der Regionalbahn irgendwie abgefahren kann. Der Routenvorschlag war gewesen, über Hannover, Nürnberg, München zu fahren. Was auf dem Ticket drauf stand, war aber Hannover, Hamburg hätte ich fahren dürfen, Berlin war genannt, Magdeburg war genannt, Leipzig war genannt. Ich hätte auch diese Strecke fahren dürfen mit dem exakt gleichen Ticket. Also habe ich die gewisse Theorie, es muss irgendwie einen Maximalpreis für das Ticket in Deutschland geben, der sich aus einer Menge von Tarifwaben zusammensetzt. Wir denken jetzt im Fernverkehr. Nachverkehr haben wir noch eine ziemlich andere Rechnung drauf. Da wollte ich wissen, was ist denn das teuerste Ticket, was ich haben kann? Wenn man eine Strecke plant, bitte mal das PNG aufschlagen, kann man Startbahnhof, Zielbahnhof und 2 Zwischenhalte eingeben. Mehr geht nicht. Anhand dieser Parameter muss man sich die Strecke so zurechtbiegen, dass sie alle Eventualitäten, die man haben möchte, einschließt. Das heißt, wenn ich jetzt unterwegs die Möglichkeit habe, eventuell einen Freund zu besuchen, der nur mit einem bestimmten Zug erreichbar wäre, möchte ich ein Ticket haben, das dieses kleine Bonus mit abdeckt. Moment, schon die andere Karte, und zwar die Pläne, wo aufgeschlüsselt ist, ziemlich lange Umsteigemöglichkeiten, was es für Möglichkeiten gäbe. Die nicht. Kannst du alle durchgehen? Rosenheim, Görlitz, Aalen, Frankfurt. Was wollte ich da fahren? Nur eine theoretische Überlegung. Von Rosenheim nach... Ich habe für diese Suche angegeben. Riecht ein Schwamm, was ähnlich ist? Ein Kratzer?
Links über Waschbecken, rechts über Waschbecken.
Dankeschön. Ich werde die Orte gleich ziemlich ungenau einzeichnen. Wir kriegen das irgendwie gemeinsam hin. Wenn wir kommentieren, ich finde ja, München ist ja schon logistisch am Arsch gelegen, was einfach in der Ecke von Deutschland ist. Was mir komplett unklar ist, ich habe in Kiel einen ICE stehen sehen und dachte mir, was macht der denn hier? Ist die hier zur Wartung? Ist der ausgefallen oder was? Es fährt tatsächlich ein ICE pro Tag nach Kiel. Bin ich immer wieder begeistert. So, und zwar findet die theoretisch teuerste Strecke. Wir starten irgendwo in Rosenheim. Und wir wollen ankommen in Frankfurt an der Oder. Lege die Strecke möglichst kompliziert durch Deutschland. Du darfst nur 2 Bahnhöfe eingeben. Also die eine Möglichkeit ist, ich möchte einen ersten Zwischenhalt haben und der Zwischenhalt sei Bautzen, Görlitz. Hier möchte ich bitte meinen ersten Zwischenhalt haben. Das zweite ist, das führt irgendwie zu einer Strecke über Regionalbahn, die sieht ungefähr so aus. Wir können es noch nachgucken. Wir wollen über Nürnberg, über Dresden. Entschuldigung, wir fahren ja von Nürnberg bis Dresden mit dem ICE durch. Also wir fahren dann über Chemnitz, Dresden, Dresden-Görlitz. Gut, die andere Sache, ich möchte einen Halt in der anderen Hälfte von Deutschland haben. Versuchen wir es doch mal mit Aalen. Aalen.
Aalen, die alte Hunde.
Ich habe hier Stuttgart angegeben. Da habe ich jetzt Zwischenhalt, fährt er über Aalen von Frankfurt nach Stuttgart? Das heißt, habe ich jetzt halt Stuttgart angegeben. Würde mich halt über Frankfurt zurück nach Stuttgart schicken und dann von Stuttgart aus über Nürnberg nach Berlin, Frankfurt an der Oder. Geschätzte Fahrzeit 25 Stunden, Preisauskunft nicht möglich. Okay, wenn es die Deutsche Bahn nicht weiß, wer dann? Den Preis zu drücken ist auch so eine ganz tolle Sache. Kennt ihr diese lustigen Sparpreise von der Bahn? Sparpreis 50 und es gibt die Bahncard. Wir müssen kurz drüber reden, wie man das akkumulieren kann. Die Bahncard 50 halbiert immer den Normalpreis. Da ist nichts mehr zu holen. Hinzu gibt es Sparpreise. Sparpreise gibt es, wenn man mindestens 3 Tage im Voraus bucht, maximal 3 Monate im Voraus bucht, sich auf eine Strecke festlegt. Die Frequentierung der Strecke legt den Preis fest und die Auslastung des Zuges. Gewisse Strecken, München-Hamburg, wird man nie billig kriegen mit ICE. Über Frankfurt sollte man vermeiden. Das heißt, wenn man diese Vias, diese Zwischenhalte richtig benutzt, um, weiß ich was, von Ulm nach Berlin eine Strecke zu finden, die nicht über Frankfurt führt, kann man den billigeren Sparpreis kriegen. Diese Vias solltet ihr wirklich benutzen, um Strecken zu legen, die ihr befahren wollt. Und das theoretisch aufkumulierbare Maximum ist, wenn ihr Hin- und Rückfahrt zusammenbraucht, könnt ihr den Sparpreis 50 haben. Also einen halben vom Preis. Außerdem gibt es die Bahncard 25% Rabatt auf alle Preise, inklusive der Sparpreise. Also nochmal 25% davon ab, sind wir ungefähr bei 45% des Normalpreises. Für alle Leute, die sich maximal 3 Tage im Voraus entscheiden, fahren zu wollen. Ganz praktisch. Für alle, die das noch zu teuer ist, kann man ganz hardcore mit Nahverkehr durchfahren.
Es gibt eine andere Möglichkeit zu sparen. Man nimmt einen Zug, der Verspätung hat. Also wenn man das von vornherein weiß, man weiß es meistens halt nicht von vornherein. Aber wenn man eine Stunde Verspätung hat, kriegt man die Hälfte wieder. Ein Viertel wieder.
Bei 61 Minuten, ja, gibt es ein Viertel wieder. Und bei 121 Minuten 50% des Fahrpreises.
Einmal hatten wir eine Verspätung aus Innsbruck nach in München. War es eine Ankunft 20 Minuten verspätet und ich könnte einfach einen IC nehmen oder 10-20%
Ausland.
Ja.
Wenn ihr das Fahrgastrechteformular ausfüllt für Zugverspätung, müsst ihr angeben, welche Verspätung ihr gehabt haben könnt und welchen Zug ihr beabsichtigt habt zu nehmen. Das Ganze geht prinzipiell Bahn, dass die Bahn euch vorwerfen kann, ihr hättet einen schnelleren Zug nehmen können und diese Verspätung hättet ihr gar nicht so krass haben müssen, selbst schuld. Beim Fahrgastrechteformular beim Ausfüllen immer aufpassen. Das ist prinzipiell gegen euch. Wir sprachen mal jetzt über die Förderungsbedingungen, was kann ich mit dem Fahrrad machen. Was bitte? Das Europa-Spezial habe ich noch nicht benutzt. Europa-Spezial ab 40 Euro durch ganz Europa und wieder mal das typische Spiel mit Streckenfrequentierung und im Voraus buchen. Ich neige dazu, spontan zum Bahnhof zu gehen und spontan so ein Ticket zu kaufen. Ich muss mir das andere Ticket anschauen. Das Ticket, das ihr vorhin gesehen habt, war so ein Ticket, das ich spontan am Automaten gezogen habe. Automatentickets haben den Vorteil, sie nehmen Cash und sie fragen nichts. Komplett anonym. Das ist eigentlich das bequemste Ticket, das ich haben kann. Bitte mal ein anderes von denen. Nein, Bonn-Leipzig ist noch. Nein, kannst du mir weiter blättern? Obwohl, das Ticket war gerade schön, mal alles zu beweisen. Können wir das nochmal haben? Diese kleine handgeschriebene Notiz sagt mir, also ich hatte ursprünglich das ganz normale Ticket von Bonn nach München und habe mich entschieden, bei einem Freund noch einen Zwischenstopp zu machen. Sie sieht bei den zweiten Stempel nicht, verdammt. Und da kommt es vom Schaffner zu einem Stempel. Einerseits auf dem Stempel seht ihr das Datum und andererseits die Zugnummer. Die Zugnummer kodiert indirekt die Uhrzeit. Das heißt, wenn ihr versuchen solltet, Strecken zu fahren, Schwamm, fahre hier irgendwo los, fahre Richtung Frankfurt. Bis dahin ist der Zug noch derartig gerammelt voll, dass der Schaffner nicht durchkommen wird. Bis dahin kriege ich garantiert keinen Stempel. Alter Erfahrungswert. Fährt weiter über Stuttgart. Irgendwo hier kommt der Zangenabdruck. Das heißt, ich kriege jetzt die Nummer vom Zug reingedrückt. Wenn ihr auf eurem Satz sitzen bleibt und so tut, als wärt ihr schon ewig da gewesen, kommen meine Leute ganz ehrlich zu eurem Ticket zu fragen. Ich hatte das Gefühl, die Schaffner können sich Gesichter einprägen. Sie schauen nur drauf, wer gerade die Jacke auszieht, wer frisch im Zug ist. Die werden nach Ticket gefragt, die anderen nicht. Besonders beliebt ist hier Personalwechsel, die Fahrkarten bitte. Das heißt, ich habe hier diese Strecke einmal für den Zug und damit indirekt für die Uhrzeit abgestempelt bekommen. Fahre jetzt weiter nach Ulm von Stuttgart. Es gibt keinen Beweis, dass ich diesen Streckenabschnitt zurückgelegt habe. Ich könnte jetzt problemlos zurückfahren, genialerweise mit einem anderen Ticket, und die gleiche Strecke nochmal fahren mit dem Ticket, das ich vorher hatte. Für jeden Zug, den ich wechsle, werde ich wahrscheinlich einmal kontrolliert und kriege einen neuen Zangenabdruck rein. Das ist der ICE 2295, könnte auch ein Intercity sein. Können wir mal ein anderes PDF durchgehen? Ich habe leider in der kurzen Zeit, die ich hier bin, nicht so viele Via-Zahlen gefunden. Das ist, was ich spontan aus dem Backup rauskratzen konnte. Probieren wir mal. Wenn ihr eure Strecken plant, gibt es tolle Werkzeuge. Es gibt jetzt auf die Bahn hat eine gute Webseite. Nicht diese Stadtwebseite, die ihr kennt. Es gibt eine mobile Webseite, m.bahn.de. Die hat ein tolles Feature, nennt sich Live-Auskunft. Da kann man Zugverspätungen und die Umsteigen mit reinberechnen lassen. Lohnt sich prinzipiell, wenn man am Bahnhof steht, immer danach zu schauen und an der Bahnhofstafel. Eventuell kann man eine Abkürzung finden, wenn sowieso der Anschlusszug, also wenn der vorausgehende Anschlusszug Verspätung hat. Wie erkläre ich Ihnen das? Ich habe Züge, die haben chronisch so viel Verspätung, dass ich einen Zug erwische, der eigentlich vor einer halben Stunde hätte abgefahren sein sollen. Irgendwann gewöhnt man sich an die Strecken, die man ständig fährt. ICE fährt erste Klasse. Schon mal eben erste Klasse Erfahrung? Oh, schade. Ich muss sagen, ich hab nie für ein Ticket erste Klasse bezahlt. Dennoch ein ganz lustiges Spiel. Also es gibt den Zugführer, das ist der im Führerstand. Es gibt den Zugchef. Der Zugchef ist der Chef aller Zugbegleiter, also Chef aller Schaffner. Und ich war mit einem Freund in Frankfurt verabredet, der meinte, du, wir lassen hier einen Zug zurückfallen, da kenne ich den Zugchef. Und laufen zum Bordbistro und Zugchef so, ja, ich muss meinen Leuten Bescheid sagen, ich muss nachher selbst die zweite Klasse bedienen, damit die euch kennen. So, wie wir sitzen in der ersten Klasse. Ja, geht schon klar. Die ganz einfache Regel ist, was der Zugchef sagt, ist Gesetz. Und wenn der Zugchef sagt, da sitzen zwei Leute ohne Fahrschein, das ist normal, dann ist das halt so. Und der kam irgendwann vorbei mit ein paar Kaffee, hat gemeint, ja, auf Kosten des Hauses, viel Spaß damit, und hat sich gesetzt und wir haben geschwatzt. Bin mal endlich eine ganze Menge an Fragen losgeworden, die ich sowieso schon immer mit Zugfahren hatte. Spontan fallen dem Ding auch nicht wirklich ein. Das tolle erste Klasse ist, du bist einerseits teuer, du hast diese ganzen versnobten, biertrinkenden, laut Musik hörenden Leute nicht dabei. Hast du wieder ein paar Manager, die im Musikzoll aufgedreht haben?
Mit Sparpreis kann es auch manchmal wünschen.
Sparpreis erste Klasse, ja. Muss ich tatsächlich mal zu fahren. Wir hatten die schöne Möglichkeit gehabt, das war gerade die Zeit der Werbegeschenke. So verschiedene Firmen haben Werbegeschenke abgepasst, so Backwaren, so kleine Törtchen und Muffins, und die werden dann immer serviert. Komischerweise in der ersten Klasse. Und so saß ich da, erste Klasse, hab viel Platz, hab meine Muffins und meinen Kaffee und bin gerade hochgradig glücklich. Weil man mal die richtigen Leute kennt. Sehr schöne Erfahrung beim Bahnfahren gemacht. Paris. Die Strecken Ulm. Eine Sache habe ich noch. Ich habe überlegt, das Nahverkehrssystem für die Züge berechnet sich vom Preis her ein bisschen anders. Ich wollte speziell von irgendwo da, so, nach Ulm. Und dazwischen liegen zwei Städte, Donauwörth und Crailsheim. Ist jetzt nur Berechnung, nur mit Nahverkehrszügen. Und es begab sich zu einer Zeit, da gab es Baustellen und da gab es Umsteigemöglichkeiten, da gab es zwei Strecken, die theoretisch unterschiedliche Länge hatten. Das eine Ticket hatte den Preis von 30,50 Euro, das andere Ticket von 31,50 Euro. Allerdings sind weder Donauwörth und Crailsheim in der gleichen Zone, haben also die gleiche Via-Zeile. Diese beiden Tickets unterscheiden sich nicht in dem, was draufsteht. Ich erinnere mich noch an einen Tag, ich ging zum Schalter und fragte, was kostet der nächste Zug? 31,50, was kostet der danach? 30,50. Gut, sie geben mir schon das Ticket für den Zug in anderthalb Stunden und drucken mir die Verbindung für die nächste Verbindung aus. So, was? Die nette Dame hat sich partout geweigert, mir die Reiseauskunft für den nächsten Zug auszudrucken. Tatsächlich kosten die unterschiedlich viel. Auf der anderen Seite habe ich mich mal von der Bahn ficken lassen. Ich habe nicht verstanden, wie es zustande gekommen ist. Ich wollte von Köln über Leipzig nach Bad Lausick. Und es ist ein Ticket rausgekommen von Köln nach Leipzig plus City. Und ich saß um 1.20 Uhr im Nachtzug, kriegt mir nichts Böses. Ja, Ticket bitte, habe ein Ticket vor. Bis wohin wollen Sie denn? Bad Lausick. Ja, müssen Sie nachzahlen. Wie jetzt nachzahlen? Schau mal ein Ticket an. Tatsächlich, ist nicht bis Bad Lausick, ist nur bis Leipzig. Alles kein Problem, in diesen ganzen kleinen Regionalbetreibern kann man das Ticket problemlos mit Zug kaufen. Ich schlage mein Portemonnaie auf, 20 Cent, 22 Cent, 23 Cent. Entschuldigen Sie, habe ich genug Kleingeld. Wenn das so ist, Ihren Ausweis bitte. So, Moment, wir sind ja noch im Stadtgebiet Leipzig. Noch gilt mein Ticket, ja? Bis wohin gilt das denn eigentlich? Haufenweise kleine Käfer, von denen ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, dass sie überhaupt existieren. Und entschieden 40 Euro Strafe oder wie viele Bekannte habe ich eigentlich in Leipzig? Ich glaube, ich steige mal hier aus. Und da stand ich nachts in Leipzig an einer Haltestelle. Also ich stieg runter ins Gras. Das war die Haltestelle, stand eine kleine Blechhütte. Und lese in Leipzig Engelsdorf Werkstätten. Nachgeschaut, Google Maps kennt die Haltestelle nicht mal. Ist nicht eingezeichnet, existiert offiziell nicht. Ich erinnere mich daran, ich war schon vor langer Zeit auf diese Haltestelle ausgestiegen, als wir wegen der Bombendrohung nicht in den Hauptbahnhof Leipzig einfahren konnten. Und der Zugchef meinte, ja, ich lasse jetzt hier raus, Sie können Ihr Glück mit dem Nahverkehr versuchen, bei uns wird wahrscheinlich noch dauern. Ich wusste ungefähr, in welche Richtung ich laufen muss, zückte mein Handy, rief einen Freund an mit der Frage, du kannst mir helfen, der ziemlich verschlafen, du, Moment, wirst mal wach werden. Was man halt so nachts für Erfahrungen macht. Das ganze Ding lief damit raus, er konnte mich nicht navigieren, ich musste ein Taxi rufen. Ich steige also nachts, ungefähr 2 Uhr, in einer ziemlich dunklen Straße mit Koffer und Rucksack in ein Taxi ein und nenne eine Adresse, die bekannterweise am Drogendealerviertel von Leipzig liegt. Eigentlich bin ich froh, dass Taxifahrer keine Nachfragen stellen, was ihre Gäste da eigentlich machen.
Bist du schon mal auf Bernpost zum Taxi gefahren?
Nein, bin ich noch nicht. Ich kümmere mich darum, meine Verspätung klein zu halten.
Kleine Anekdote dazu. Also man kann eventuell...
Soll ich es werfen?
Eine kleine Geschichte zu Taxifahrer und Übernachten auf Bahnkosten, wenn die Bahn Verspätung hat und irgendwie die Leute sagen, ja, also jetzt geht's nicht mehr weiter, hier endet die Fahrt, heute fährt keiner mehr. Dann kann man auf Bahnkosten übernachten oder auf Bahnkosten ein Taxi nehmen bis dahin, wo man will. Genau, das ist die Krux dabei. Es ist beides auf 80 Euro limitiert. Die Übernachtung im Bielefelder Hof kostet 79 Euro ohne Frühstück. Und die Bahnfahrt von Bielefeld nach Osnabrück kostet auch über 80 Euro. Beides ausprobiert.
Ich könnte aber beliebig lange über die Bahn schimpfen. Ich erinnere mich noch, wir sind mit Alex mitgefahren und es war ein ziemlich heißer Sommer und aufgrund eines Notarzteinsatzes, meist das Schönreden von Selbstmordversuchen, standen wir nördlich von München über ungefähr 2 Stunden und es war klar, ich komme diesen Abend nicht mehr nach Hause. Lauf also zum Zugchef und lass mir meine Möglichkeiten erklären. Es ist Arriva, es ist nicht die Deutsche Bahn, vergiss es gibt keine Beförderungsbedingungen, du hast Pech gehabt. Also, ihr mögt viele Deutsche Bahn schimpfen wollen, aber prinzipiell ist sie sehr fahrgastfreundlich. Man kann von diesem ICE noch ein paar Features erklären. Es gibt hier am Rand die Ruheabteile, in der Mitte gibt es GSM-Verstärker und einige haben sogar mobile Hotspots. Hotspot wird übrigens betreut von der Telekom. Die Technologie ist ja sehr interessant dahinter. Die Bahn betreibt ihr eigenes Netz. Wie kommt man eigentlich drauf, als Bahn ein Funknetz zu betreiben? Nun ja, weil sie ganze Weichen und andere Sachen koordinieren muss, hat die Bahn überall Kabelschächte neben den Schienen liegen. Die sind meist mit Glasfaser ausgespickt. Mittlerweile sind die gezwungen, für Fremdanbieter ihre Kabelschächte zu öffnen. Also, wenn ihr ein Kabel verlegen wollt, fragt doch mal bei der Bahn an, ob die euch einen Kabelschacht aufmachen. Eine ziemlich günstige Strecke, Möglichkeit, um weite Strecken zu kommen. Und die Bahn betreibt ein Funknetz, ähnliches UMTS, sie nennen es Flarion. Und das benutzen sie, um ihre ICEs mit WLAN zu versorgen. Geschwindigkeiten nach interner Messung, nun ja, die Leute waren weniger beeindruckt, aber es funktioniert. Ich fahre übrigens seit einiger Zeit ein Projekt, ich nenne es Funkzellenkarte. Ihr wisst doch, Datensammeln ist böse, behaupten zumindest immer alle Leute. Also beweise ich mal, was passiert, wenn man es bewusst falsch macht. Mein Handy läuft permanent mit und schneidet die Funkzellen mit, in denen ich bin und die Empfangsstärke und die GPS-Koordinaten. Das habe ich immer darauf bestehen, im Zug einen Fensterplatz zu haben. Wenn ihr sowas machen wollt, holt euch einen GPS-Fix, bevor ihr einsteigt. Aus dem Zug raus seht ihr maximal noch einen halben Himmel. Gewisse GPS-Geräte finden dann sehr langsam einen Fix. Bei hohen Geschwindigkeiten schaffe ich es gar nicht mehr. Entweder ich habe vorher einen GPS-Fix und steige ein und ich kriege ihn nachher gar nicht mehr. Und deswegen habe ich die ganzen Strecken, die ich mal gefahren bin, mit den ganzen Schlenkern irgendwo gemappt. Alle.
Alles bei uns nicht mehr eingestellt?
Noch nicht. Ich arbeite gerade drauf, die Daten auf Karte zu plotten und es zeigt sich doch ein bisschen schwieriger, weil wie willst du die Ausdehnung einer Funkzelle darstellen? Du hast irgendwie einen Punkt und kriegst Empfangsqualität logarithmisch 99 von 100, hast einen Punkt daneben, kriegst Empfangsqualität 80 von 100. Willst du daraus jetzt eine Zelle zeichnen mit Amöbenform? Willst du vielleicht Punkte machen, die sich gegenseitig überlappen? Willst du den Punkt größer machen? Ich habe überhaupt nicht überlegt, wie ich diese vielen Datensätze, die ich da habe, auf eine Karte bringe. Und Kartenzeichnen wird nochmal garstig. OpenStreetMap hat keine schönen Interfaces. Ich arbeite dran. Also, wenn ihr euch 3 Tage im Voraus entscheiden könnt, Bahncard 25 habt, Bahnfahren ist immer, ich finde es angenehm, ich schlafe am liebsten im Zug. Ihr kriegt Möglichkeiten, die Preise zu drücken, über Routenführung, über spezielle Tickets, über Aufkumulierung. Ja, mach was draus. Ah, Dankeschön. Das Werbevideo noch. Ihr habt bestimmt alle von OpenPlan B gehört. Mal kurz nicken, wer? Lass uns mal laufen. Moment noch, Erklärung. Was ihr jetzt seht, sind die Züge der Deutschen Bahn ab 4 Uhr morgens bis 23 Uhr noch was. Dicke rote Punkte sind Fernverkehrszüge, kleine rote sind Regionalbahnen. Das Projekt nennt sich OpenPlan B. Initiator ist Michael Kreil und der hat sich, um diese Karte zu erstellen, als eine CD der Bahn mit Offline-Fahrgastdaten genommen und hat angefangen, diese Fahrgastdaten reverse zu engineeren. Die sind teilweise verschlüsselt, teilweise nicht und eine Datei davon hieß Plan B. Deswegen haben die Fahrgastdatentitel OpenPlan B bekommen. Der Mann sammelt überhaupt mehr Fahrgastdaten im öffentlichen Nahverkehr und versucht da was draus zu machen. Und das hat die Reaktion hervorgerufen, dass sich die Bahn auf ihr Urheberrecht berufen wollte und wollte, dass die Daten, die er da veröffentlicht hat, wieder gelöscht werden. Und sie mit der Begründung, sie könnten keine Qualitätskontrolle betreiben, wenn die in fremden Händen sind. Mittlerweile ist das Reverse Engineering schon weiter. Gewisse ausländische Firmen haben ihre Fahrgastdaten freiwillig rausgegeben. Bei der Deutschen Bahn führte das zu offenen Briefen und Wortgefechten und am Ende ist die Bahn eine Kooperation mit Google eingegangen. Wenn ihr nachlesen wollt, openplanb.tumblr.com. Schöne Visualisierung.
So, von mir auch spontan. Was mir in der letzten Zeit so auch durch den Kopf gegangen ist, mal wieder IPv6. Ich habe mal ein bisschen rumgespielt und habe gedacht, ja, vielleicht könnte es jemand anderen auch interessieren. Ich meine, IPv6 ist ja eigentlich ein altes Thema. Es gibt auch schon ein Chaos-Seminar von Frank dazu, der eigentlich sehr, aus dem Jahr 2002, der eigentlich schon so gut wie alles erzählt hat. Leider gibt es keinen Vortrag mehr dazu, aber immerhin die Folien. Es gibt jede Menge Material zu IPv6. Deswegen eigentlich hier keine grundlegende Einführung, sondern nur ein paar Sachen, die man eben, wenn man dann tatsächlich mit IPv6-Adressen mal dann zu tun haben will, über die man vielleicht drüber stolpert. Also warum IPv6? Und ich meine, der eigentliche Grund ist halt wahrscheinlich diese Zahl. Die IP-Adressen von 2 hoch 32, wie sie bei IPv4 verwendet werden, werden langsam knapp. Zum Beispiel hier zu sehen, das sind die verfügbaren IPv4-Adressen. Zurzeit sind es noch irgendwie 16 Millionen. Und die Grafik hier oben, das ist jetzt die letzten Tage, aber wenn man sich das letzte Jahr anschaut, also hier hat die Zahl noch massiv abgenommen und ab dem Punkt haben sie, glaube ich, nur noch für, also nicht mehr die Ausgabe von IPv4-Adressen im Prinzip gestoppt bei der RIPE und nur noch auf spezielle Anträge oder wenn jemand einen wirklich dringenden Grund hat, warum er IPv4-Adressen braucht, bekommt er noch welche und alle anderen ja, müssen sich jetzt nach Alternativen umsehen und die Alternative heißt natürlich dann IPv6. Also hier ging es also wirklich mehrere Millionen Adressen pro Monat sind da irgendwie rausgegangen und das ist jetzt die absolute Notreserve, die jetzt noch übrig ist. Und deswegen, es gibt auch schon einige Mobilfunknetze, wenn man sich irgendwie einen UMTS-USB-Stick irgendwie in seinen Rechner schiebt, dann kann es sein, dass man auch dann irgendwie IP-Adressen aus dem V4 noch, aus dem 10er-Netz zum Beispiel bekommt. Also nicht mehr alle Provider können einem auch IPv4-Adressen noch weltweit gültige irgendwie geben, sondern sie weichen halt auf irgendwelche privaten Netze aus, beziehungsweise auch wenn ich zu Hause mein Subnetz anschließe, normalerweise habe ich ja von meinem Provider nur eine IPv4-Adresse und mit IPv6 wird alles anders. Genau, also die Zahl an sich ist schon mehr oder weniger unvorstellbar. Ich glaube, je nachdem, wie man zählt, könnte man irgendwie alle Atome der Erde, alle Sterne des Universums oder alle Sandkörner zumindest der Erde irgendwie damit adressieren. Ja, die Subnetze werden dann auch entsprechend umfangreich und die meisten Informationen sind natürlich auch hier in der Wikipedia schon nachzulesen, was alles damit dann sich ergibt, welche Probleme und welche Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit, jetzt ganz einfach an IPv6-Adressen zu kommen, ist das Mapping. Also es gibt 6:4 Tunnel und ich kann, wenn ich eine IPv4-Adresse habe von meinem Provider irgendwie, kann ich diese direkt auf eine IPv6-Adresse beziehungsweise gleich ein ganzes 48er Subnetz tunneln und mit diesen IPv6-Adressen dann im Internet auch surfen. Wie das funktioniert, gibt es auch einen Artikel von der Wikipedia oder einen sehr schönen Artikel oder ein kleines Skript sogar hier von einem österreichischen Provider. Wenn ich hier meine IP-Adresse angebe, das ist jetzt hier meine Uni-IP, also meine V4-Adresse, die wird dann hier mit diesem Zusatz direkt in eine IPv6-Adresse umgemappt. Und da kann ich mir direkt ein Skript ausgeben lassen. Wenn ich das ausführe hier, es sind also diese 7 Zeilen, wobei die ersten 3 Zeilen nur einen vorhandenen Tunnel löschen würden, wenn einer existiert. Das heißt, ich kann das auch mehrfach ausführen, wenn sich meine IPv4-Adresse ändert. Und mit den unteren Zeilen hier ist meine jetzige IPv4-Adresse eben eingetragen, die wird eben auf diese Adresse umgemappt mit einem Schema, das auch nicht besonders kompliziert ist, aber im Kopf ausrechnen wird halt einfach schwierig. Und hier unten trage ich eben noch ein Gateway ein und das ist eine Anycast-Adresse, das heißt, das wird einfach zum nächsten Rechner, der einen IPv6-Tunnel auf meiner Strecke zur Verfügung stellt, wird es dann sozusagen wieder ausgepackt, der Tunnel oder das, was durch den Tunnel geht. Und ich kann meinen Clients im Subnetz auch dann IPv6-Adressen natürlich dann aus diesem 48er Subnetz zur Verfügung stellen und das zumindest mal ausprobieren, was da dann funktioniert, was nicht mehr funktioniert und wie auch immer. Also ohne, dass ich irgendwie jetzt mich irgendwo registriere, irgendwie Geld dafür zahlen musste oder sonst irgendwie, kann ich das einfach mal zum Testen bei mir einrichten und IPv6 ausprobieren. Es gibt allerdings einige Provider, die diesen Tunnelverkehr blockieren. Es gibt auch einen IP-Tables-Befehl dafür, der speziell diesen Tunnelverkehr von 6:4 einfach komplett abblockt, aus welchen Gründen sie das auch immer machen. Die Uni macht es übrigens auch, die will das nämlich auch nicht. Deswegen habe ich es hier ein bisschen schwer und müsste mir mit einer anderen Variante behelfen, wenn ich hier auch mit IPv6 rumspielen will, was natürlich, Charlie vielleicht auch nicht ganz so gerne sehen wird. Aber egal, von zu Hause ist es natürlich, kann ich natürlich das machen, wie ich will. Gut, dann, es gibt auch IPv6-Provider, die mir, wenn ich mich mit DSL oder mit sonst irgendeinem Netzwerktechnik bei Ihnen anmelde, auch direkt IPv6 ausliefern. Die Anzahl der Provider, die hier verfügbar sind, ist allerdings wirklich gering. Also hier bei Heise gibt es so einen Übersichtsartikel hier. Also 3 Provider, ich kenne jetzt keinen direkt davon, irgendwie würden mir direkt per DSL IPv6-Adressen und Subnetze sozusagen überlassen. Als Alternative dazu gibt es eben das Mapping von meiner IPv4-Adresse. Es gibt auch noch Provider, die mir auch IPv6-Mapping oder Tunnels zur Verfügung stellen, die also das auch noch einpacken, wo ich dann nicht auf meine dynamische IP-Adresse angewiesen bin, sondern die mir auch wieder einen statischen IPv6-Adressraum zuordnen. Wie zum Beispiel bei SIX, wo ich es mal ausprobiert habe. Freenet gibt es auch die Möglichkeit. Teredo. Und dann dort muss ich mich anmelden. Es ist auch, also bei SIX und bei Freenet ist es auf jeden Fall kostenlos. Auch bei Teredo. Und kann mir also kostenlos ein IPv6-Subnetz reservieren lassen und damit rumspielen. Und dann brauche ich halt eine kleine Anwendung, die mich mit dem IPv6-Netz und Gateway verbindet. Es ist alles relativ unproblematisch, das einzurichten. Und wie gesagt, zum Rumspielen kann ich es eben einfach nur empfehlen, um mal sich damit vertraut zu machen, weil ich meine, der Umstieg wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Wann genau, das weiß keiner, aber warum soll ich denn damit rumspielen, wenn ja, im Moment habe ich ja überhaupt keine Vorteile sozusagen, also nur marginal. Ich meine, ausprobieren würd ich sagen, sollte es jeder mal, um vorbereitet zu sein, wenn es dann tatsächlich losgeht. Die ersten Probleme zeigen sich dann meistens relativ schnell, an die man nicht gedacht hat. Und wenn man es jetzt sich damit befasst, vielleicht, wenn es dann akut wird, ist der Umstieg vielleicht ein bisschen unproblematischer. Genau, IPv6 sollte jeder mal ausprobiert haben. Ein Vorteil ist natürlich, ich habe kein NAT mehr, also ich habe nicht mehr bloß diese eine IPv4-Adresse und muss meine Clients im Subnetz dann irgendwie per NAT nach außen anbinden.
Wobei, da würden wir das anders sehen.
Ja?
Denn wobei, da würde ich argumentieren, dass der normale Kunde nur NAT benötigt, weil nur von außen aufruft. Das ist überhaupt ein Sicherheitsvorteil für den durchschnittlichen Kunden und all die das anders haben wollen, sind böse.
Genau, also die Argumentation war, der normale Kunde braucht das ja überhaupt nicht und NAT ist toll und überhaupt viel sicherer und alle anderen sind böse, genau. Richtig. Was ich sagen wollte, also wenn man sich dann so ein Subnetz holt, hat man nämlich statische IP-Adressen auch im Subnetz. Und dann muss man nicht, wenn man jetzt irgendwie mehrere Kisten hat, auf die man von außen drauf will, muss man jetzt nicht immer dieses Port-Forwarding machen oder sich erst auf dem Router oder auf dem Gateway per SSH anmelden und von dort aus weiter, wie auch immer. Alles toll. Man hat ein 2 hoch 64er, also es ist ein 64er Subnetz mit 18 Trillionen weltweit eindeutigen Adressen. Ich weiß immer noch nicht genau, wieso man da, ich meine, es ist genügend Adressraum vorhanden, vor allem wieso dann nicht ein 64er Subnetz für Privatleute sozusagen als kleinste Einheit, die Provider dann sozusagen ausgeben. Wenn mir diese 2 hoch 64er Adressen nicht reichen sollten, kann ich bei vielen Providern auch bis 2 hoch 48 Adressen, also es sind dann nochmal 16 Bit mehr und dementsprechend kann ich mir dann sozusagen 65.000 64er Subnetze einrichten mit einem 2 hoch 48er Netz. Was ich mit den ganzen IP-Adressen anfangen soll, ist mir nicht ganz klar, aber es ist so festgelegt worden und mit den 128 Bit ist der Adressraum groß genug und damit sollte wirklich jeder zurechtkommen, denke ich mal. Ein Vorteil ist, wenn jetzt jemand anfängt, IPv4-Adressen beim Portscanning, ja, da ist die Trefferquote schon relativ hoch, dass ich, wenn ich mir eine Adresse rausgreife, tatsächlich auch einen Rechner finde, der dahinter klemmt. Ich kann natürlich mit genügend Aufwand und wenn ich vielleicht ein kleines Botnetz zur Verfügung habe oder wie auch immer, den kompletten IPv4-Adressraum, also diese 4 Milliarden verfügbaren Adressen auch abscannen, um mir mal so ein Bild zu machen, was denn tatsächlich so los ist. Wenn ich dann bei IPv6 anfange und ich habe ein 64er Subnetz und da hängen zwei Rechner dahinter, dann ist die Trefferwahrscheinlichkeit, wenn ich hier beliebige IPs rausgreife, doch relativ gering, dass ich die zwei dann tatsächlich auch treffe, wenn ich vorher nicht schon irgendwie Pakete von denen mal mitgesnifft habe, wo ich die Adresse irgendwie raten könnte. Genau, das wären so Sachen, die dafür sprechen. Es gibt natürlich auch Punkte, die gegen IPv6 irgendwie sprechen. Es ist natürlich ein bisschen aufwendiger, alles nur hat mit neuen Tools zu tun. Ping, Traceroute und speziell auch IP-Tables auf der Linux-Seite zum Beispiel, braucht man andere Programme. Auch für die bisherigen, also ifconfig, IP und Root und alles Mögliche, muss ich einen zusätzlichen Parameter angeben, um zu sagen, dass ich IPv6 konfigurieren will in irgendeiner Form. Ich habe, wenn ich so eine Tunnellösung verwende, auch erstmal immer diese 20 Byte Overhead, die durch dieses Einpacken der IPv6-Pakete in ein IPv4-Paket entstehen. Ich habe teilweise zusätzliche Hops, weil die erst natürlich zum Tunnelende transportiert werden müssen. Ja, diese IPv6-Adressen sind einfach sehr gewöhnungsbedürftig, sie sind länger, man muss sich mehr Zeichen merken. Es kann sein, dass, also ich habe es immer noch nicht geschafft, meine Gateway-Adressen mir zu merken von meinen neuen Subnetzen irgendwie. Aber das, wenn die dann statisch sind, dann kann man immer schön DNS-Einträge machen, das erleichtert das Ganze dann vielleicht doch wieder. Ich habe aber, was natürlich als Vorteil wie auch als Nachteil gesehen werden kann, statische IP-Adressen, das heißt, wenn ich die Webseite mehrfach besuche, dann sehen die natürlich dieselben IP-Adressen, wenn die sich nicht ändern, kann ich vielleicht mich wieder anhand der IP-Adresse zuordnen. Da hat die dynamische IP-Adresse in der IPv4-Welt vielleicht ja ein paar Vorteile, wobei man sich da natürlich auch nicht drauf verlassen sollte. Die Rechner, wenn die Rechner aus dem Subnetz von außen erreichbar sind, kann es natürlich auch wieder Sicherheitsprobleme nach sich ziehen, dass da Angriffe oder sonstige ja, unerwünschte Nebenwirkungen von außen dann auftreten, dass ich bei meinem Gateway natürlich wieder eine Firewall oder sonst irgendwas einrichte, wenn ich nicht sicher gehen kann, dass alle Dienste auf den Kisten dann auch immer zuverlässig und sauber konfiguriert sind. Und da die Adressen natürlich auch viel länger sind, sind die ganzen Ausgaben, die sich in den letzten Jahren halt von irgendwelchen Tools eingebürgert haben, passen jetzt teilweise einfach nicht mehr in eine Zeile, werden umgebrochen. Die können auch sehr, sehr lang werden, wenn man tatsächlich diese IPv6-Adressen ausschreibt. Meine ganzen Skripte, wenn ich mit grep irgendwas rausparsen möchte und ein Teil, also das wird jetzt umgebrochen, die IPv6-Adresse steht in einer anderen Zeile, dann habe ich natürlich ein gewisses Problem, wenn ich das automatisieren möchte. Aber einige Tools haben sich da natürlich schon umgestellt und versuchen das umzuformatieren, sodass man auch automatisiert dann die richtigen Werte wieder aus der Kommandozeile irgendwie rausziehen kann. Aber es läuft noch nicht ganz reibungslos, auf jeden Fall. Man muss sich ein bisschen Gedanken machen. Ein weiterer Vorteil von IPv6, den man dann sozusagen direkt auch mitbekommt, wenn man damit anfängt, ist diese Autokonfiguration der IP-Adressen im Subnetz. Also was den meisten, denke ich, auf jeden Fall schon mal einen Weg gelaufen ist, auch wenn man noch kein IPv6 irgendwie, noch nichts damit zu tun hat. Wenn das IPv6 schon aktiviert ist im Kernel, zum Beispiel bei Linux, sucht sich jeder Rechner für jedes Interface auch schon mal so eine FE80-Adresse. Die wird sozusagen aus der MAC-Adresse und aus der Interface-Nummer und so weiter irgendwie abgeleitet. Und auch wenn man überhaupt nichts mit IPv6 bisher zu tun hat, wird jedes Interface damit konfiguriert. Auch das Local, der Loopback-Interface bekommt eine IPv6-Adresse automatisch zugewiesen. Und das sind sozusagen Management-Adressen, mit denen die kann man nicht direkt adressieren oder irgendwelche Dienste drauf laufen lassen, sondern die dienen im Prinzip für diese automatische Router-Konfiguration. Das heißt, der Router verbreitet unter seiner Link-Local-Adresse Informationen über das Subnetz. Das heißt, also er als Gateway unter seiner Adresse kann als Gateway verwendet werden und er gibt bekannt, was für eine Adresse des Subnetz hat, ob es jetzt ein 64er ist, ein 128er und welches Gateway eben dafür verantwortlich ist. Und die MTU wird noch angegeben. Das sind so periodische Broadcasts, die der Router halt in das Netz aussendet. Und Clients, die diese IPv6-Broadcasts empfangen, können sich direkt eine IPv6-Adresse aussuchen sozusagen. Normalerweise wird die von der MAC-Adresse, die ja auch schon weltweit eindeutig sein sollte, irgendwie abgeleitet. Und das heißt, man braucht im Prinzip kein DHCP mehr. Deswegen, das Ganze ist stateless. Das heißt, der Router muss sich auch nicht merken, ja, wer hatte welche Adresse gehabt. Und für den Fall, dass es tatsächlich jemand schon diese IPv6-Adresse haben sollte, die sich ein Client gerade ausgesucht hat, dann gibt es noch eine Kollisionserkennung. Das heißt, es ist auf jeden Fall sichergestellt, dass kein Client, also keine Clients dieselbe Adresse verwenden. Und es ist toll, dass die ihre Adresse sozusagen selber rausfinden und man sie nicht mehr irgendwie per DHCP oder sonst irgendwie statisch konfigurieren muss. Der große Nachteil ist, die Information über den DNS-Server, über NTP, über sonstige Sachen, die man vielleicht auch noch braucht, die werden mit diesem Protokoll nicht übertragen. Und also speziell natürlich, wenn ich einen DNS-Server nicht statisch konfigurieren möchte bei meinen ganzen Clients, dann brauche ich doch wieder ein DHCP-V6. Ich habe gesagt, bei dieser Stateless-Auto-Konfiguration holen sich die oder würfeln oder nicht würfeln, aber generieren die Clients aus ihrer MAC-Adresse eine IPv6-Adresse und wenn mein Subnetz statisch eine statische Adresse hat und dann meine Clients auch noch sich mit einer statischen MAC-Adresse eine statische IPv6-Adresse ausrechnen, dann wird sie sich ja überhaupt nie wieder ändern. Und um das so ein bisschen abzuschwächen, gibt es die Möglichkeit, dass da auch ein Zufall, dass man auch zufällige Adressen generieren kann, die sich bei meinen Clients dann regelmäßig wechseln oder ändern würden. Ich kann also ein Zeitintervall einstellen, wie lange die Adressen gültig sein sollen. Und die Clients können dann mehrere IPv6-Adressen gleichzeitig haben, immer wieder eine neue. Die alte ist noch eine Weile gültig. Das heißt, Verbindungen brechen nicht ab, sondern können auch noch bestehende Verbindungen können auch noch die alte Adresse nutzen. Aber wenn ich eine neue Verbindung nach außen aufmache, dann kann ich regelmäßig eine neue nehmen. Ich könnte auch für jede Verbindung, die ich nach außen mache, also für jede Webseite, die ich besuche, für was weiß ich, jede NTP-Abfrage, für alles Mögliche, könnte ich mir eine neue IPv6-Adresse raussuchen und nur für eine Verbindung sozusagen nutzen. Das Problem halt an der Sache ist, wenn mein Subnetz eine statische Konfiguration hat, dann und klar ist, ja, da ist eine Person oder zwei Personen nutzen nur dieses Subnetz, dann bringt mir das ganze Ausgewürfel vielleicht nichts mehr, wenn trotzdem klar ist, pro Subnetz ist nur im Prinzip ein User vorhanden, dann kann ich da auch wieder Rückschlüsse drauf ziehen, wer das denn sein, oder dass es derselbe ist wie beim letzten Mal, auch wenn sich der hintere Teil der Adresse vielleicht geändert hat. Und unter Linux ist es nicht automatisch aktiviert, unter Windows und ich glaube unter MacOS ist dieses Feature automatisch aktiviert, ohne dass ich irgendwas konfigurieren müsste. Unter Linux muss ich per Syscontrol hier, je nachdem welches Interface ich nutze, muss ich hier sozusagen die temporären Adressen erst aktivieren und auch mein Gateway hat immer nur eine statische Adresse. Das heißt, wenn ich sage, dieser Rechner ist ein Gateway, dann wird er dieses Feature auch nicht nutzen und nach außen hin braucht er sowieso immer eine konstante IPv6-Adresse. Ja, das sind die Geschichten, die mir über den Weg gelaufen sind, als ich mich mit IPv6 befasst habe. Wie gesagt, ich kann jedem raten, probiert es mal aus, arbeitet damit, besorgt euch irgendwie so einen Account oder nutzt das Adressmapping und schaut, was auf euch zukommt. Ja? Ah, okay, gut. Vielleicht die neueren Kernel-Versionen vielleicht oder auch bestimmte Distributionen. Es kann sein, also es gibt diesen Artikel bei Heise, wo das auch beschrieben wird und also bei mir war es so und auch dort wird es beschrieben, dass Linux das nicht automatisch aktiviert. Vielleicht hat es sich bei vielen Distributionen inzwischen geändert. Wäre ja auch erfreulich. Okay, gut. Genau, .all müsste es auch geben oder man stellt es eben für bestimmte Interfaces ein. Also bei Arch Linux ist es zum Beispiel nicht aktiviert, ja. Gut, soweit zu IPv6. Sonst noch Fragen? Sonst würde ich einfach das Mikrofon wieder weitergeben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Gibt's noch? Ich hatte mich ja etwas beklagt, dass wir noch nicht die größten Begeisterungen für den heutigen Tag haben wecken können. Und dann habe ich einfach gesagt, ich nehme mal meine Books. Und zwar habe ich keine Netbooks, sondern etwas andere Bücher, und zwar die ganz normalen Bücher. Vielleicht mag das etwas erstaunen, aber im Widerstreit gegen die Netbücher haben die anderen Bücher einfach gewisse Vorteile, die man dann sieht, wenn man so durch die Reihen meiner Bücher geht. Ich habe also nicht viel mitgebracht und ich spreche auch wirklich nur 5 Minuten drüber, aber es gibt ein paar witzige Sachen. Das ist das erste Buch, das ich gekriegt hatte. Und das habe ich ungefähr 20 Jahre vor meinem ersten Computer gekriegt. Und das ist ein Rätselbuch, das eine Frau Pretorius geschrieben hat. Und weil ich kein zweites mehr gekriegt habe, habe ich ihr geschrieben. Und weil das Buch auseinandergegangen ist, habe ich mir von ihr den Brief, den sie mir gegeben hat, von meinem Buchbinder vorne mit reinbinden lassen. Das sind Sachen, die man so mit seinem Netbook, glaube ich, nicht so ganz machen kann. Der Witz dabei ist, dass wir hier also Sinnrätsel, Worträtsel und so weiter haben, die ja mehrere Abende füllen könnten und eine ganz neue Sprache ist. Das ist so das erste Buch. Und ich bin ganz stolz, weil eine meiner ganz schönen Bücher sind von Frauen geschrieben. Dava Sobel wird den wenigsten bekannt sein. Genauso wie derjenige, der sich sehr um die Uhren bemüht hat. Und das war eben ein Engländer. Und die nette Dava Sobel hat das Buch geschrieben, Längengrad, in dem also klar und deutlich beschrieben wird, wie aufgrund eines Unfalles, wo 2000 Seeleute vor der englischen Küste verunglückt sind, der König einen Wettbewerb ausgeschrieben hat für 20.000 Pfund, den auch endlich ein ganz einfacher Mann dann gewonnen hat. Ich selber habe noch nicht seine tollen Uhren, die also auch fantastische Ausmaße gemacht haben, lange vor Henlein gewesen sind. Aber ich bin extra in Hall in einen Park gefahren, um mir eine tatsächlich über 200 Jahre alte mechanische Uhr in einer Scheunenwand anzuschauen von diesem Mann. Sehr nett, sehr schön. Dava Sobel ist deswegen bemerkenswert, weil Dava Sobel auch ein Buch über nicht Galilei, sondern seine Tochter geschrieben hat. Sie war so fleißig gewesen, dass sie also in den Archiven in Rom die 150 nachgelassenen Briefe von Galileis Tochter gefunden hat mit dem Briefmaterial. Und dann wird auch klar, warum also Galileo niemals gesagt hat, und sie dreht sich doch. Aber man sieht, und das ist wieder typisch für eine Frau, den ganzen wissenschaftlichen Hintergrund aufgearbeitet, obwohl sie Nonne gewesen war, von seiner Problematik, die er also mit seinem Papst gehabt hat. Da war Sobel, eine Frau, die man unbedingt kennenlernen sollte, per Buch. Wir sind alle nicht mit Geld gesegnet. Und eines der Bücher, über die ich leider nicht mehr weiß, wie ich über es gestolpert bin, ist das Buch Geld zu verdienen oder das Geld, das man hat, so gut einzusetzen, dass es immer mehr wird statt weniger. Und dieses Buch ist auf Tontafeln gewesen, ist aus Syrien zu uns gekommen und zwei Amerikaner haben die Tontafeln ausgebuddelt, haben sie übersetzt und das wäre eigentlich das Ende der Geschichte gewesen, wenn sie nicht gesagt hätten, witzig, was dieser Mann da vor 5000 Jahren geschrieben hat. Wir schauen uns das Ganze an und das Buch heißt Der reichste Mann von Babylon und ist von dem Amerikaner George Claisen geschrieben. Und sowohl Claisen als auch ein paar andere Wissenschaftler haben das ausprobiert und haben tatsächlich festgestellt, dass diese 5000 Jahre alten Ratschläge dazu geholfen haben, dass sie tatsächlich zu Wohlstand gekommen sind. Und das ist schon bemerkenswert. Ich habe mir gedacht, Bücher sind immer sehr langweilig, wenn man sie einfach nur so vorträgt. Aber es gibt zwei wesentliche Problematiken, die wir auch mit einem Computer nicht lösen können oder bis jetzt noch nicht zufriedenstellend gelöst haben. Und zwar ist das Riechen. Man hat das versucht, immer auch mit Maschinen zu machen, aber es ist uns noch nicht ganz gelungen. Interessant dabei ist, dass dieser Wissenschaftler, der 3 Jahre vor mir geboren ist, über der Iller in Illertissen geboren ist und in Bochum praktiziert und mit einer guten Journalistin das kleine Buch vom Riechen und Schmecken geschrieben hat. Und ich kann Sie nur insofern beunruhigen, wenn Sie mal älter werden, werden Sie vielleicht in die Lage kommen, dass Ihr Gehirn nicht mehr so gut funktioniert. Es gibt also auch Riechübungen, die den Alterungsprozess direkt entgegengehen. Das nur so viel zu diesem Buch. Es hat also hervorragende, viele kleine Geschichten dazu. Und fast noch mehr interessant ist das kleine Buch vom Gehirn. Michael Madea ist der Leiter von der Hordenstiftung und hat hier in diesem Buch Außergewöhnliches geschafft. Und zwar hat er über das Gehirn als solches geschrieben, was man bis heute weiß. Und auch die Krankheiten, die auf uns zukommen, also neben der Vergesslichkeit wird es auch die Epilepsie sein, mit der wir uns, und da wir mehr als 10 im Raum sind, sind 2 unter uns, die sich damit ernsthaft auseinandersetzen werden müssen. Und deswegen mag es vielleicht interessant sein, so eine kleine Handhabung zur Hand zu haben, wo man sagen kann, es sei doch schön und nett. Jetzt weiß ich nicht, welches meiner 2 letzten Bücher ich als erstes rausziehen soll, weil es sind beides Knaller. Ich sage es mal andersrum. Da ich in 17 Ländern gearbeitet habe als Elektriker und Mechaniker, wusste ich immer, dass aus diesem kleinen Deutschland 25% des Weltbedarfs an Maschinen und Anlagen aus Deutschland befriedigt werden. Es mag nur so ein Gefühl gewesen sein, aber wenn Sie wie ich in Nigeria eine Brauerei gemacht haben und Sie kriegen dann gesagt, das ist die 22. Brauerei, dann sind Sie nicht verwundert, wenn Sie hören, dass 18 Brauereien aus Deutschland, 3 aus Holland und 1 aus Frankreich waren. In Deutschland würde das so aussehen, spätestens nach der 3. Brauerei würden Sie von Ihren Meistern, Ingenieuren und Unternehmern so drangsaliert werden, dass die 5. Brauerei spätestens eine deutsche wäre. Also, die ganzen Rohmaterialien sind in Nigeria auch vorhanden, nur Sie werden es nicht hinkriegen. Per Zufall bin ich auf Herrn Simon gekommen, der in seinem Buch Hidden Champions darüber geschrieben hat, dass wir hier in Deutschland 1500 Weltmarktführer haben, die als kleine Familienunternehmen angefangen haben, teilweise bis zu 600 Jahre alt sind die Betriebe und aus dem kleinen Betrieb sich deutschlandweit gemausert haben. In den letzten 40 Jahren sind sehr viele Betriebe dazugekommen, mal Faktor 3, die Europamarktführer geworden sind, mal den Faktor 4, Weltmeister geworden sind. Eines der ganz schlimmen Beispiele, die er hier auch anführt, ist Putzmeister. Putzmeister ist in der Betonbranche unterwegs und Putzmeister war Europaführer. China hat nicht nur alles Eisen aufgekauft, sondern wahnsinnige Betonbauten gemacht. Und innerhalb von einem Jahr ist Putzmeister von einer chinesischen Firma aufgekauft worden. Und seien Sie vorsichtig. Der Witz an dieser Geschichte ist, Sie sind von Weltmeistern umgeben, innerhalb einer Branche und kennen sie nicht. Ein witziges Beispiel ist, dass Reißzwecken nur von einer Firma, nur in Deutschland und nur in Amberg hergestellt werden. Einer der Hinweise für alle, die sich irgendwann mal damit auch beschäftigen wollen, so wie es der Volker schön gesagt hat im 30-jährigen Vortrag, was die Wurstmaschinen können, nicht mit diesem Fernsehwitz, wo dann dieser, in der Werbung, wo die 128 Gramm nochmal 4 draufkommen. Die deutschen Ingenieure brauchen unsere Arbeit, weil die Ports für die einfach ein Fremdwort ist. Und da denen über die Schulter zu schauen, ist schon schwierig. Und hier in diesem Buch, und das hat mich so fasziniert, sind auch Dienstleister, die in Deutschland zu Hause sind. Also es ist mehr als fraglich, wenn wir Angst haben oder wie sich manche Politiker über die Weltlage äußern, wenn sie in Deutschland nicht Bescheid wissen. Das allerwitzigste und das letzte Buch für heute ist von Achim Peters, ein Mann aus Lübeck, den ich erst vor kurzem kennengelernt habe, 2-3 Wochen. Ich war unterwegs, weil mich das Gehirn als solches immer fasziniert hat und da bin ich dann auf einen Artikel von ihm gestoßen, das selbstsüchtige Gehirn. Wir alle wissen, dass in unserem Blut 2 Kreisläufe zirkulieren, der Fettkreislauf und der Zuckerkreislauf. Und dieser Mann beschreibt, wie unwichtig das ist. Und für mich als fettleibigen, übergewichtigen Menschen kann ich nur sagen, gehöre ich in diese Kategorie derjenigen, die also mit dem Mythos Übergewicht zu tun haben. Und dieses Buch heißt, warum dicke Menschen länger leben. Und hier zeigt er auf, dass diese 2 bekannten Regelkreise einem jahrhundertalten Irrtum aufsitzen, der jetzt neu herausgekommen ist, nachdem er mehrere Jahre über die ganze Welt mit wissenschaftlichen Studien nachgewiesen hat, dass das Gehirn in einem Liefermechanismus drinsteckt, dessen wir nicht habhaft werden können. Wir haben also eine gewisse Gehirnschranke und dort heraus holt sich das Gehirn, was es braucht, in Maßen und auch in Unmaßen, ohne dass sich die anderen Organe dagegen wehren können. Wenn wir also eine Diät machen, dann hungern wir und das Erste, was abgenommen wird, ist nicht das Wasser oder die Muskeln, sondern die Funktionsfähigkeit auch unserer Organe. Und das ist also eine sehr erschreckende Mitteilung. Die andere Mitteilung ist, dass ich, seitdem ich das Buch gelesen habe, mit sehr großem Appetit esse. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ich glaube, ich bin der Letzte, der heute noch was sagen möchte, oder? Darum habe ich noch so überlegt, was ich Ihnen zeigen könnte. Das ist jetzt ziemlich unvorbereitet, aber was ich so in meiner Freizeit mache. Wenn ich gerade mal nichts Besseres zu tun habe, schaue ich meistens Fernsehserien. Und das sehr leidenschaftlich und auch ziemlich viele. Und irgendwann verliert man mal den Überblick, was hat man jetzt schon gesehen. Ich habe da früher eine Liste geführt, die sah so aus. Man sieht die Serien mit den Staffeln aufgelistet, was ich bereits angeschaut habe und was noch nicht. Und wie man sieht, ist die Serie, die Liste echt lang und da verliert man den Überblick. Und die ist auch nicht so ansehnlich. Ich habe vor kurzem entdeckt, es gibt so ein Online-Portal, das nennt sich Tracked. Das ist so auch so ein bisschen sozial angereichert, damit man sieht, welche Leute gerade welche Serie anschauen und wie viele die dann allgemein anschauen und wie viele die mögen und was weiß ich was alles. Ich nutze es hauptsächlich, um eben meinen Status von den ganzen Serien zu verwalten, damit ich sehe, wie weit ich bin. Das sieht man auch gleich. Nur hat mir die Liste nicht so ganz gefallen, wie die hier angezeigt wird. Also das Schöne an Tracked ist, wenn man so ein Media-Abspielprogramm wie zum Beispiel XBMC benutzt, dann kann der automatisch, wenn man das jetzt zum Beispiel von DVD oder Blu-ray anschaut, erkennt er, was für eine Serie man schaut und kann es automatisch dann mit Tracked synken. Das heißt, ich muss nicht mal irgendwo anklicken, ja, ich habe das jetzt angeschaut. Aber mir hat die Liste nicht so gefallen. Und dann habe ich mal so einen Abend damit verbracht, mir was Kleines zusammenzuschreiben, wo mir eine schönere Liste auswirft. Das Ganze ist im Programm geworden, wo 160 Zeilen lang ist und mir am Ende folgenden schönen Output macht. Das Ganze ist als Webservice in Node.js geschrieben und ich bekomme dann folgenden hübschen Output, wo ich erstmal ganz oben sehe, was mir Tracked nicht anzeigt, wie viel Zeit ich denn überhaupt damit verbracht habe. Man kennt es nicht so gut, also insgesamt von allen Serien, wer mir nacheifern möchte, sie müssen nur 54 Tage investieren und ihr habt das gesehen, was ich gesehen habe, am Stück, 54 Tage, bei normaler Geschwindigkeit. Und also wer das als gestörtes Verhalten empfindet, das kann sehr gut sein. Und drunter kommt halt noch mit Bild und drum und dran eine schöne Auflistung, was ich alles gesehen habe. Das war halt dann... Ja, die ist die neue, die habe ich noch nicht gesehen. Ja. Und so ist die Liste zwar immer noch lang, aber alphabetisch sortiert und die tut sich automatisch updaten. Und ja, sowas kann man seiner Freizeit auch machen. War jetzt wenig informativer Gehalt, aber mal was gesehen. Ja.
Was noch? Ich hatte in letzter Zeit Probleme mit SVG. Ach, jetzt habe ich mein Buch vergessen. Ist okay. Also konkret gesagt wollte ich eigentlich eine Visitenkarte haben und die in ganz speziellen Formen. Weil ich motorisch verdammt ungeschickt bin, wollte ich sie nicht von Hand aus schneiden. Was liegt denn näher als einen Lasercutter zu benutzen? Also ist die erste Frage gewesen, was kann so ein Lasercutter eigentlich leisten? Machen wir doch mal einen Prototypen. Alle kennen IKEA, da kriegt man ganz tolle Ideen, was kann man eigentlich alles machen. Aus Papier, aus Stoffen, aus ganz vielen tollen Sachen. Und es sollte eigentlich nur ein Prototyp für einen Lasercutter werden, den ich in München ausschneiden lassen wollte. München CCC hat einen Lasercutter, Laserminute kostet 1,80 Euro. Sollte reichen, um ein ganzes Stück Holz, 5 mm dicke, mal grobflächig zum Schneiden. Und was ich eigentlich machen wollte, war ein Lampenschirm, so ungefähr in der Form, die weißen Linien unterbrochen und immer um 45 Grad versetzt, immer weiter im äußeren Ring. Das sollte theoretisch, wenn man es in der Mitte nach oben zieht, was für eine Form ergeben? Kegel ist ganz gut. Was ich eigentlich vorhatte, war, in den Breiten nochmal zu variieren und so eine Form rauskommen zu lassen. Die Glockenform. Und jetzt habe ich angefangen, das ganze Zeug in Inkscape zu zeichnen. Kreisbögen in Inkscape sind ein bisschen garstig, weil der Kreisbogen ist ein Kreis gezeichnet, den Öffnungswinkel reduziert und es gibt auch, ob man innen oder außen vom Kreisbogen ist, ob diese Fläche ausgemalt wird oder nicht. Da ich einen Lasercutter filmen möchte, brauche ich ausdrücklich eine Strichgrafik, eine Vektorgrafik. Und das von Hand zu zeichnen, fand ich doch ziemlich schmerzgeil. Da dachte ich mir, muss es doch schönere Lösungen dafür geben. Und eine schönere Lösung sollte eigentlich sein, dass ich das in ein kleines Programm einhacke, in sage ich will einen Kreisbogen haben, sagen wir Kreisbogen von 0 bis 90 Grad, zeichne Bogen, fertig. Gibt ein schönes Modul.
Der
Ticks? Ticks-Plugin für Tech. Stimmt, das Perl-Modul, was ich hatte. Es gibt ein Modul, nennt sich Perl-CAD, Computer-Aided Design Drawing. Der hat mehrere Exportfunktionen, unter anderem SVG und Tech. Auf alle Fälle habe ich beim Ausbilden festgestellt, so, das ist so im Alpha-Stadium, das funktioniert nicht so. Ich muss den Kram selber machen. Verdammt nochmal. Auf alle Fälle kann man abschauen, schöne Interfaces machen, Programme einfach. Das Interface sich, das für diesen Arc sieht ungefähr so aus. Wir haben eine diese Musterzeichnung habe ich mit den Freunden eine halbe Stunde gekostet, rauszukriegen, wie ich die Kreisbögen richtig hinbekomme. Der Viertelkreisbogen oben rechts ist schwarz. SVG besteht darin, man beschreibt Linienzüge als Startpunkt, Endpunkt und in meinem speziellen Fall wollte ich die Funktion haben, Ellipsenbogen, Ausschnitt, Ellipsenbogen und hier ist ein Stück komplizierter. Dieser schwarze Bogen da beginnt mit dem Befehl. Also ihr glaubt mir, es gibt nur einen schwarzen Bogen, wenn ihr farbsehfähig genug seid, weil hier die Eigenschaft Stroke Color Black drin steht. Und dieser Bogen beginnt mit dem Befehl eines großen M. Nehmen wir an, wir haben irgendein Koordinatensystem. Verzichten wir auf alle Achsenbeschriftung, das kann sowieso am Ende alles falsch sein. Und bewegen wir uns auf die Koordinate 150 und 0. Das ist ein großes M, absolute Bewegung, Move. Das Komma da ist nur zur optischen Darstellung. Man könnte es einfach weglassen. Dann kommt ein A 150, 150. Was kann das sein? Du meinst, es ist eine Koordinatenangabe. Okay, Koordinatenangabe, Vorschlag. A für Arc, 150, 150. Warum haben alle anderen Pfade auch 150, 150? Müssten nicht alle im gleichen Punkt rauskommen. In dem Moment wird das Ganze ein bisschen garstig. Offiziell zeichnen wir Ellipsenbögen. Und Ellipsen, muss ich erstmal nachlesen, haben bekanntlich große Halbachse, kleine Halbachse. Was hier jetzt in diese Angaben kommen, ist der Durchmesser oder Radius? Radius der großen Halbachse, Radius der kleinen Halbachse, dann kommen drei Parameter, 0, 0, 0 und 0. Also das eine ist das Sweep Arc Flag, ob wir mathematisch positiven, mathematisch negativen Drehsinn zeichnen. Das andere ist das Rotationsflag um die X-Achse der Ellipse, wenn man schräge Ellipsen zeichnen möchte. Und das letzte ist das Large Arc Flag, Definition nicht implementiert. Ganz zum Schluss kommen unsere Zielkoordinaten, an denen der Kreisbogen enden soll. Der Kreisbogen soll an den Koordinaten 0 und minus 150 enden. Also wir haben jetzt einen Durchmesser angegeben vom Kreisbogen und da soll am Ende irgendwie sowas rauskommen. Gut, entspricht nicht beim schwarzen Strich, vielleicht habe ich mit den Koordinaten einen Fehler gemacht. Auf alle Fälle fand ich das ganz verwirrend. Ich wollte es nicht mit Inkscape zeichnen, ich wollte es auch nicht von Hand machen. Schreiben wir ein Interface dazu. Interface habe ich mir abgeguckt von Perl Cut Drawing Arc und die haben folgenden Vorschlag gemacht. Machen wir das Interface Zeichen Kreisbogen, geben wir Center-Koordinaten an als Array, Center in der Form XY, geben wir einen Radius an und geben wir an Winkel von Winkel bis Winkel. Ich definiere jetzt einfach mal den Punkt 0, 150 entlang der X-Achse. Definiere ich jetzt einfach mal als den Winkel von 0 Winkelgrad oder 0 Radien. Startwinkel, Endwinkel und um das Ganze mit dem Sweep Flag und den Large Arc Flag zu komplizieren, zeichnen wir nur mathematisch positiven Drehsinn. So ein neues Interface ausdenken, wie es funktioniert. Das Programm war maximal garstig zu debuggen. Ich hatte immer wieder Bögen, die ineinander reingehen, weil ich nicht verstanden habe, wie dieses Koordinatensystem funktioniert. Konkreter Fehler war gewesen, ich wollte als Testfall einen Winkel von 0 bis 90 Grad zeichnen und plus 0 Grad und minus 0 Grad sind halt die gleiche Zahl. Schlechte Testdaten gewählt, da fallen solche Fehler einfach mal nicht auf. Also prinzipiell habe ich versucht, SVG zum technischen Zeichnen zu verwenden und ich war sehr erschrocken darüber, sie arbeiten eigentlich doch mit dem Rastersystem. Es ist nicht so ganz weg. Es ist eine Pixelgrafik mit beliebig hoher Auflösung. Fand ich sehr erschreckend und zum Zeichnen von Bögen und mathematisch genauem Platzieren fand ich das eigentlich sehr unschön. prinzipiell habe ich mit viel Schmerzgeilheit, welches von denen ist es denn jetzt? Das Ganze doch noch hinbekommen, verschiedene Snippets. Ich habe die Startkoordinate berechnet und die Endkoordinate und dieses Minus da ist da, um das Koordinatensystem auszugleichen, von dem ich so heute nicht verstanden habe, wie genau es funktioniert. Das Interface sorgt dafür, dass hier 0 Grad liegen. Hier liegen 90 Winkelgrad, 180 Winkelgrad, 270 Winkelgrad. Eine ganze Weile rumprobieren versucht. Also wahrscheinlich sind 40 Arbeitsstunden reingeflossen. Aus meiner jetzigen Sicht totale Verschwendung. Ich werde es definitiv nicht wie mit SVG machen. Nichtsdestotrotz ist am Ende tatsächlich ein Bild rausgekommen. Und das sieht ungefähr so aus. Mittlerweile bin ich schon im nächsten Schritt. Ich habe es an meinen Ansprechpartner nach München gegeben, in der Frage, kann das der Lasercutter? Haben wir Probleme mit den Rändern? Sollte plottbar sein, muss eines Wochenendes mal gemacht werden.
Diese schlichte Zeichnung ist ungefähr 40 Arbeitsstunden wert.
Es gibt so diese Stolperpfeile, über die stößt man unterwegs auch noch. Möchte ich nur kurz vorfinden. Ich wollte das Ding mal mit dem Emacs editieren. Ich schließe das untere Fenster und stelle fest, der Emacs macht ein Bild draus. In dem Moment habe ich mich daran erinnert, in der Bedienungsanleitung stand irgendwas von Modi, so ein Fundamentalmodus und ein Textmodus. Die betrachten beide Absätze irgendwie unterschiedlich. Wir sind irgendwie im Modus Image, im Modus SVG. Ich habe erstmal nachschlagen müssen, wie ich das Ding umschalte. Naja, wir führen ein erweitertes Kommando aus, MetaX, und geben jetzt eine beliebige Lisp-Funktion an, die wir benutzen wollen. In meinem Fall heißt die Lisp-Funktion TextMode. Entschuldigung, müssen wir das gleich mal nochmal besprechen. Ein Ctrl-G, wir brechen alles ab. Also wir haben einen Emacs, in dem ich eigentlich Text editieren wollte, befindet sich irgendwie im Modus Image. Und um jetzt endlich noch meinen Quelltext zu bearbeiten, brauche ich das erweiterte Kommando, rufe eine beliebige Lisp-Funktion auf. In meinem Fall heißt die Funktion TextMode. Zumindest war es eine, an die ich mich erinnern konnte, dass sie funktionieren könnte. Vielleicht gibt es noch einen XML-Mode. Woher soll ich das denn wissen? Und kann dann tatsächlich meine vielen Pfade angeben. Als Fazit, ich bin eigentlich ziemlich schlecht gelaunt über die Menge an Arbeitszeit. Ich habe SVG sehr böse eins reingedrückt. So zum technischen Zeichen ist es nicht geeignet. Okay, wofür ist es dann geeignet? Wer ist Leute behaupten, das braucht man im Webbrowser, um beliebig kleine Grafiken, beliebig gut zu zeichnen. Aber die meisten Webmaster liefern eh JPEG oder PNG aus, also hat es auch da keine Daseinsberechtigung. Ich habe nicht ganz verstanden, wer freiwillig SVG verwenden würde. Das würde ich raten euch, lasst die Finger davon, sucht ihr was anderes. SVG ist sehr sinnvoll für tragbare Geräte, bevorzugt Handys, um die Bildgröße klein zu halten. Du möchtest also ein Oberflächendialekt in XML, zum Beispiel XUL, wie in Gecko rendern könnte. Das muss nicht unbedingt SVG sein, da gibt es schon beliebig viele andere Workarounds. Also ja, es funktioniert, es hat keinen Spaß gemacht. Muss eigentlich das Fazit von der ganzen Sache sein. Und ich habe noch einen Kommentar zum Thema der Serien. Mein beliebtes... Einer mag dafür 79 Tage verbraucht haben. Ich brauche ein Viertel weniger. Das heißt, weniger Spaß, du kriegst den Spaß stärker komprimiert. Du hast das Glücksgefühl viel stärker. das Speed-Eigenschaft ist, den Ton zu hackstückseln, irgendwie faden, damit du noch einen normalen Pitch kriegst. Es gibt noch die Eigenschaft Tempo. Tempo verändert den Pitch und es gibt die extra Eigenschaft Pitch. Minus AF heißt Audiofilter, der spezielle Filter heißt Scale Tempo und kriegt den Parameter Speed. Ich habe festgestellt, für fremdsprachige Videos, wenn ich Probleme habe mit hinterherkommen, dann ist es nicht, die Sprache auffassen zu können, sondern es ist das Dialektgemurmel, das ich nicht wahrnehmen kann. Prinzipiell gewöhnt man sich irgendwann dran, dass die Leute schneller sprechen. Das Problem ist nämlich dieses comichafte Auftreten der meisten Serien. Das sind eigentlich wie Comics, die vorgelesen werden. Zwei Personen, bla bla bla, bla bla, tschk, nächste Szene, bla bla bla, nächste Szene. Aus meiner Sicht sind das alles Comics, die vorgelesen werden. Das kann man sich sparen.
Ich denke, jetzt sind wir wirklich so weit, dass keiner mehr einen Vortrag halten möchte. Dann können wir das heutige Chaos-Seminar auch mal beenden. Und vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und
wir sind darauf hingewiesen worden, zu sagen, wir filmen, richtig?
Okay. Es wurde übrigens alles aufgenommen und wird im Internet landen. Wir treffen uns jeden Montag und nicht nur den zweiten, und zwar nicht hier, sondern Stockwerk tiefer vom Beti, falls ihr da kommen wollt. Wir beißen nicht und freuen uns, weil hier sind, glaube ich, viele Erstsemester jetzt heute da. Falls wir euch jetzt nicht total verschreckt haben. Okay.